Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Heute ist der letzte Tag, an dem die Vereinigten Arabischen Emirate in der OPEC sind. Dieser Paukenschlag auf dem globalen Energiemarkt von Anfang der Woche hat aufhorchen lassen. Und damit ist ab morgen, dem 1. Mai, die OPEC und damit eines der einflussreichsten Kartelle der Welt emiratlos. Mitten in einer ohnehin angespannten Lage im Nahen Osten, steigenden Ölpreisen und wachsender Unsicherheit für die Weltwirtschaft. Was steckt hinter diesem Schritt? Wer profitiert und wer verliert? Und welche Folgen hat das für Energiepreise und Versorgung, auch bei uns in Europa? Darüber spreche ich jetzt mit dem Energieberater Johannes Benigni. Schönen guten Tag.
Ja, grüß Gott.
Herr Benigni, die Nachricht kam dann doch recht überraschend. Die Emirate verlassen die OPEC. Was genau ist da passiert?
Na, ich glaube, es hat sich über die Jahre hinweg die Emirate ein wenig von Saudi-Arabien gelöst. Es hat da immer wieder Spannungen gegeben. Und man kann davon ausgehen, dass der jetzige Iran-Krieg wahrscheinlich ein Tropfen zu viel war und quasi das Fass zum Überschwapp gebracht hat, nicht? Es ist eine Fülle von Themen, die hier sich aufgestaut haben.
Welches Fass wurde womit befüllt? Was war das Problem und was war der Grund, warum die Vereinigten Arabischen Emirate rausgegangen sind?
Das erste ist einmal das Timing. Man hat jetzt sich nicht gut behandelt gefühlt im Gulf Cooperation Council. Das sind quasi der Zusammenschluss der arabischen Länder im Mittleren Osten. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate die meisten Schläge in diesem Krieg abbekommen hat. Und das hat auf Unverständnis gestoßen in Abu Dhabi. Und ich glaube, das war jetzt einmal der Auslöser. Wenn wir aber schauen, es gibt da natürlich eine Reihe von Themen, die im Hintergrund sind. Und fangen wir an mit den Produktionskapazitäten. Man hat schon vor mehreren Jahren erklärt, man wird jetzt mehr Produktionskapazitäten aufbauen. Also die UAE, die Vereinigten Arabischen Emirate, haben so Produktionskapazitäten an die 5 Millionen Fass, produzieren aber nur 3,4. Und sie haben regelmäßig dafür lobbyiert, dass sie mehr von diesen Kapazitäten auch wirklich in den Markt bringen können. Saudi-Arabien ist natürlich immer auf der Bremse gestanden. Auf der einen Seite wollten sie die Vereinigten Arabischen Emirate nicht zu groß werden lassen. Auf der anderen Seite war natürlich immer auch ein Bedarf da, dass man Angebotsmengen vom Markt fernhaltet. Im Großen und Ganzen ist ja die OPEC, wenn sie wollen, dahingehend unterschiedlich von anderen Ölfirmen, dadurch, dass sie einfach nicht auf Teufel komm raus alles, was sie können, produzieren. Und das funktioniert aber nur dann, wenn man sich eben zurückhaltet, nicht? Und Saudi-Arabien hat das, wenn sie wollen, gemacht, hat sehr viel Kapazitäten vorgehalten, das kostet viel Geld, haben aber dadurch auch diese Rolle eingenommen, dass sie jetzt, wenn sie wollen, der Kingmaker sind und quasi die Chefs am Platz. Und die Vereinigten Arabischen Emirate haben immer mitgezogen als kleinerer Bruder und haben aber nicht dieses Ansehen genossen. Und da spielt bei diesen autokratischen Führern schon manchmal auch ein bisschen das Ego eine Rolle. Und ich glaube, da möchte man jetzt aus dem Schatten treten. Deswegen wird man jetzt natürlich versuchen, 5 Millionen oder in Richtung 5 Millionen Barrel zu gehen bei der Produktion, wenn die Straße von Hormuz wieder geöffnet ist, und wird versuchen, hier wieder Geld zu verdienen. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, weil man hat natürlich jetzt sehr viel Geld verloren durch diesen Krieg. Aber diese Spannungen gehen über das hinaus. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ziehen auch in der Außenpolitik oft an einem anderen Strang. So hat man in Libyen, in Sudan, in Somalia und auch in Jemen immer wieder, dass man hier unterschiedliche Fraktionen in diesen Ländern unterstützt. Das heißt, man kann schon sehen, dass die zwei sich nichts schenken und in relativ vielen Fällen eigentlich gegeneinander antreten. Und Saudi-Arabien hat ja eine Öffnung im Laufen und fordert quasi von ausländischen Konzernen, dass sie ihr Headquarter im Mittleren Osten in Saudi-Arabien eröffnen. Es ist aber natürlich Dubai für die meisten quasi das Zentrum im Mittleren Osten des freien Zugangs und auch des freien Lebens. Und da versucht Saudi-Arabien einfach mehr Geschäft anzuziehen und versucht auch ökonomischen Druck auszuüben. Und auch da sieht man wieder die Rivalitäten. Also wir haben einen ganzen Basket an verschiedenen Themen, die hier dazu beigetragen haben, dass es zum Bruch kam.
Was bedeutet dieser Austritt denn konkret für die OPEC als Organisation? Kann man die jetzt vergessen? Wird die an Bedeutung verlieren? Wird man sich da neu ordnen? Oder geht es einfach jetzt ganz normal weiter, halt ohne die Emirate?
Ich glaube, es wird normal weitergehen. Natürlich verliert man damit den drittgrößten Produzenten, nicht? Saudi-Arabien produziert 10 Millionen Fass, der Irak ist bei 4,1 und dann kann man schon die Vereinigten Arabischen Emirate mit 3,4 Millionen fast. Das heißt, man verliert den drittgrößten Produzenten und der gemeinsam mit Kuwait und Saudi-Arabien ja in Wirklichkeit diese Zusatzkapazitäten haltet, also diese Spare Capacity. Ja. Dieser Verlust tut weh, aber ein Verlust eines Mitgliedslandes ändert jetzt noch nichts an der OPEC. Bitte, man darf nicht vergessen, wir haben ja in der Vergangenheit schon Länder gehabt, die dabei waren und wieder weggegangen sind. Siehe Katar, siehe Indonesien, Ecuador, Angola. Das heißt, allein die Tatsache, dass ein Land die OPEC verlässt, ändert jetzt nicht so viel daran, aber es verliert ein bisschen von dieser Spare Capacity. Und das hat in zweierlei Richtungen ein Thema. Die OPEC selber hat dann nicht mehr die Möglichkeit, wenn diese Spare Capacity benötigt wird, ja, dass sie sie dann auf den Markt werfen kann. Das heißt, es ist ein bisschen mehr Gewicht bei Saudi-Arabien wieder einmal, aber sie können nicht so viel ausbalancieren. Und das ist natürlich ein Thema. Auf der anderen Seite, die Vereinigten Arabischen Emirate verhalten sich, wenn sie wollen, wie jeder andere Ölkonzern, nicht? Also sie produzieren einfach Maximum. Damit verlieren sie aber auch an Relevanz. Sie sind jetzt, wenn sie wollen, wie ein IOC, wie eine International Oil Company, produzieren so viel es geht. Aber das heißt, am Ende des Tages, sie können auch nicht zusätzlich irgendwo was auf den Markt werfen, wenn es notwendig ist. Und sie haben, was das Balancieren des Marktes anlangt, einfach keine Rolle mehr.
Der Ölpreis hat bereits reagiert. Um mal auf die Auswirkungen auf dem Ölmarkt einzugehen, warum führt dann so eine Nachricht zu steigenden Preisen?
Weil das momentan nicht das Thema widerspiegelt. Nicht? Die steigenden Preise sind nach wie vor das Problem, dass die Straße von Hormuz geschlossen ist. Und wir hatten in der Vergangenheit jetzt Preise so zwischen $90 und $120. Das sind jetzt in den letzten 2-3 Tagen die Preise wieder gestiegen. Diese Futures-Preise, die wir sehen, und heute sind wir bei $114, die sind aber etwas losgelöst vom physischen Preis. Der physische Preis hat eine Prämie von $20 mitunter. Und dann gibt es noch einmal Rohöle, und da rede ich jetzt von Brent, das ist die Referenzsorte in Europa, und dann gibt es natürlich viele andere Rohöle, die noch einmal mit einer Prämie gegenüber Brent handeln. Der physische Markt, ja, ist deutlich höher wie der Terminmarkt. Das heißt, der Terminmarkt spiegelt sehr viele Erwartungshaltungen wider, wenn Sie wollen, auch das, was Politiker jeden Tag von sich geben. Nur in der physischen Realität ist die Knappheit schon längst angekommen und deswegen ziehen die Preise jetzt auch an. Die werden sich wieder nähern an diese physische Realität. In meinen Augen sind die Preise deutlich unterbewertet. Das heißt, es könnte locker $50 höher sein. Da gibt es kein richtig und falsch. Der physische Markt ist da mehr an der Wahrheit, aber der Terminmarkt hat halt seine Fantasie.
Politisch hat das natürlich auch eine gewisse Dimension, eine ganz gewaltige möglicherweise, denn US-Präsident Trump spricht da von einem großen Erfolg, den er für sich verbucht. Warum eigentlich? Warum schreibt er sich das jetzt auf die Fahne und was bedeutet das für ihn?
Naja, Trump hat immer gerne überzeichnet und hat gegen die OPEC gewettert, weil er hier eine Macht vermutet, nicht? Also die Macht, dass man Öl zurückhaltet, nicht? Dass man diese Spare Capacity, wenn man möchte, hat, indem man eben nicht so viel produziert, wie man kann, ist eine Macht, ja? Weil das heißt, ich produziere einfach nicht alles, was ich könnte. Und diese Macht spricht dann natürlich jeden anderen ab. Die OPEC ist dadurch schwächer, das ist ein Fakt. Aber es gibt noch genug andere Länder, die halt in dieser Kooperation dabei sind. Die Frage wird sich stellen, ob Saudi-Arabien es schafft, innerhalb dem restlichen Verbund genug Gleichgesinnte zu finden, die sich immer wieder beim Riemen reißen und, wenn es notwendig ist, den Markt ausbalancieren. Weil dieses Balancieren des Marktes ist ja per se nichts Schlechtes. Wenn heute jeder maximal produziert, dann haben sie eine sehr große Volatilität im Ölmarkt. Da sind die Preise jetzt von mir aus bei $114 und es kann sein, dass das in einem halben Jahr bei $20 oder $30 ist. Dann gehen wieder viele Firmen pleite und dann geht es wieder rauf und wieder über $100. Und das bringt in dem Fall niemanden was, gerade im Energiebereich, wo Investitionen langfristiger Natur sind. Da kann man nicht von einem Tag auf den anderen immer die Investitionen so stark rauf oder runter drehen. Deswegen sind stabile Preise ja auch im allgemeinen öffentlichen Interesse. Trump sieht diese Macht aber nicht von der positiven Seite, sondern er sieht hier eher einen Machtanspruch, der sich mit dem Seinen rivalisiert, weil er hat natürlich gern ein Monopol auf diese Macht, das verstehe ich auch. Und natürlich kann man diese Macht missbrauchen, aber wir können uns erinnern, nach seinem Antritt letzten Jahres haben die Saudis gerade die OPEC sehr stark in die Richtung bewegt, dass man Spare Capacity auf den Markt geworfen hat. Das heißt, man hat mehr von dieser Spare Capacity wieder verflüssigt, man hat wieder mehr Öl in den Markt gebracht und hat quasi in vorauseilendem Gehorsam hier mehr Produktionskapazität auf den Markt geworfen, wo jeder Marktbeobachter gesagt hat, das ist nicht notwendig, der Markt braucht gar nicht so viel. Und trotzdem haben sie es gemacht, um eben hier Trump nicht zu erzürnen. Gleichzeitig hat man aber auch festgestellt, dass die OPEC als Research-Organisation den Markt hier immer wieder richtig interpretiert. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Aussagen der Internationalen Energieagentur vor mehreren Jahren, die gesagt hat, es soll keiner mehr in Öl- und Gasexploration investieren. Ja, weil das Ganze wird jetzt alles nur mehr mit Renewables gemacht. Und letztes Jahr musste dann die Internationale Energieagentur zurückrudern, weil sie gesagt hat, nein, also es wird sich die Ölnachfrage noch bis 2050 weiter steigern. Und das ist das, was die OPEC immer gesagt hat. Das heißt, die OPEC als das, was sie ist, nämlich als Research-Organisation, hat einen Wert, ja, weil sie relativ gut die Angebot- und Nachfragesituation erfasst und versucht, das wiederzuspiegeln. Daran wird sich auch nichts ändern. Es ist einer der Player, die eben Spare Capacity bereit waren zu halten, jetzt weniger. Und wenn Sie wollen, im Gegenzug dafür ein International Oil Company, oder Sie sind es ja nicht, aber Sie verhalten sich dann als maximal produzierender wie jede andere International Oil Company, werden Sie sich gebaren. Und das heißt, das wird, wenn überhaupt, zu mehr Volatilität beitragen. Aber am Ende des Tages wird es keine unmittelbare Auswirkung auf den Preis haben.
Das ist schon mal eine gute Nachricht natürlich auch für uns, auch wenn der Ölpreis natürlich schon hoch genug ist. Die Frage, die jetzt auch noch im Raum steht, ist, werden die Emirate jetzt, wo sie dann draußen sind, auch deutlich mehr Öl fördern wollen? Oder ist das aktuell durch die Lage, die geopolitisch da eben am Golf vorherrscht, sowieso begrenzt?
Also momentan können sie eh nicht. Das heißt, es müsste erst die Straße von Hormuz wieder mal aufgemacht werden. Und danach wird es natürlich eine Zeit lang brauchen, bis sie diese Kapazitäten auch wirklich auf den Markt bringen. Also überhaupt die ganzen Kapazitäten im Nahen Osten muss man erst einmal analysieren auf ihre Beschädigung und wie lange es dauert, das zu reparieren. Und deswegen wird es hier eine Zeit lang brauchen, bis das Ganze wieder normal läuft. OPEC ist eine Research-Organisation. Viele dieser Länder, die vertreten sind in der OPEC, kommen regelmäßig gerne nach Wien, um sich hier mit gleichgesinnten Ministern zu treffen. Und mir ist aufgefallen, da gibt es durchwegs unterschiedliche Kategorien von Ländern. Da gibt es Länder, die haben sehr sophisticated Mitglieder, die sind on top of it, wie man so schön sagt, die kennen sich aus. Und dann gibt es aber auch viele, die kommen einfach her, weil sie, wenn sie wollen, dabei sein wollen, ja, weil sie dadurch auch einen Reputationsgewinn verzeichnen, weil sie, wenn sie wollen, dann in ihren Zeitungen zu Hause wieder sagen können, sie sind jetzt wieder mit dabei. Das heißt, es hat für viele dieser Teilnehmer unterschiedliche Bedeutung, wenn man bei der OPEC dabei ist. Was sicher bleiben wird, ist, dass die OPEC als Research-Organisation einen Wert hat, dass sie auch versuchen wird, weiterhin stabil den Markt zu beeinflussen. Was für die Vereinigten Arabischen Emirate passieren wird aber, ist, sie werden weniger an Bedeutung haben. Sie werden weniger Anerkennung haben. Sie werden einfach nicht dabei sein. Und das Nicht-Dabei-Sein ist natürlich für viele Leute, die ein großes Ego haben, dann mitunter auch schmerzhaft, wenn man nicht mehr gefragt ist oder wenn man einfach bei Entscheidungen nicht mehr mitmacht. Das wird sich dann erst weisen, wie das Ganze dann ankommt. Aber das ist auch nicht ungewöhnlich für Länder, die einfach schon einen gewissen Reifegrad erreichen. Nicht? Also wenn ich jetzt schon sehr wohlhabend bin, dann muss ich nicht mehr unbedingt hier diese Karte spielen. Andere Länder, die vielleicht noch mehr im Entwicklungsländerstatus sind, die freuen sich dann, wenn sie wieder mehr Anerkennung bekommen, auch in der eigenen Presse, wenn sie bei diesen Treffen dabei sind.
Sagt der Energieberater Johannes Benigni, und ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Überblick.
Gerne.